Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich des Capital Market Days. Ihre Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Herrn Christian Groß. Bitte schön.
Ich heiße Sie auch von meiner Seite willkommen zum Media Call des Capital Markets Day 2018. Wir haben für Sie die Inhalte, die heute Morgen den ganzen Vormittag den Investoren vorgestellt wurden, in ungefähr einer halben Stunde zusammengefasst. Die Inhalte werden Ihnen vorgestellt von Oliver Bethe, Ivan de la Sota und Giulio Terzariol. Auch Ivan de la Sota wird auf Deutsch sprechen, da hier die Arbeitssprache Englisch ist. Kann es sein, dass er vielleicht ab und zu mal auch Teile auf Englisch erklärt. Dafür bitte ich im Voraus um Verständnis. Nach dieser Zusammenfassung steigen wir dann in die Fragen und Antworten ein. Damit übergebe ich an Oliver Bethe.
Dankeschön, Herr Groß. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Mediencall am Freitagnachmittag. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich versuche jetzt über die drei, vier wichtigen Themen, die wir heute Morgen in Detail diskutiert haben, in den nächsten 5 bis 10 Minuten im Detail die Treiber zu erklären. Vielleicht fangen wir an mit der Seite 3, die Sie vorliegen haben. Wir haben uns ja in 2015 4 wichtige Ziele gegeben zu etwas, was wir Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Organisation nennen. Das heißt einmal das Thema Wachstum der Earnings per Share, das Ergebnis ist pro Aktie. Das Ziel war damals 5% zu erreichen. Und nur zur Erinnerung, die Erwartung des Marktes war damals die Hälfte, 2,4%. Und eine Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals zu erreichen, nördlich von 13%. Wir liegen nach 9 Monaten ungefähr bei 13,8% und wollen auch fürs Jahr darüber bleiben. Zusätzlich haben wir uns Ziele gegeben zu dem Thema Kundenzufriedenheit. Das messen wir über den sogenannten Net Promoter Score, das erklärt die Empfehlungsbereitschaft der Allianz und ihrer Produkte aus Sicht der Kundinnen und Kunden in den jeweiligen Märkten. Und die Art und Weise, wie wir das messen, indem wir sowohl für Lebensversicherungen als auch für Sachversicherungen getrennt angucken, wie sieht diese Empfehlungsbereitschaft in den einzelnen Märkten aus. Wir sind auf Basis der Zahlen von 2014 gestartet bei 47%, das heißt weniger die Hälfte eigentlich aller unserer Geschäfte, hatte eine Empfehlungsbereitschaft, die oberhalb des Marktes lag. Und wir sind bei 9 Monaten bei 71, wir rechnen so für Jahresende bei 72%. Und hatten uns ursprünglich 25 Punkte mehr gegeben, also 72, beziehungsweise auf dem Basiswert 50, der ursprünglich mal dahinter stand, 75. Also wir sind ziemlich knapp dran. Es gab 2, 3 Märkte, die haben es noch nicht geschafft. Das sind im Wesentlichen kleine, aber auch wichtige. Das zweite Thema ist das Thema Mitarbeitermobilisierung. Weltweit unsere fast 150.000 Mitarbeiter zu erfassen. Wir tun das über eine jährliche Befragung. Das ist übrigens nicht jedes große Unternehmen, sondern wir fragen mindestens einmal im Jahr unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, wie sieht das Thema Motivation und vor allen Dingen Führung aus. Das Thema IMIX deckt im Wesentlichen die Frage ab zur Führung des Unternehmens in allen unseren Einheiten. Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben dazu Feedback. Wir sind gestartet in 2015 oder mit den Werten bei einem Wert von 68% und hatten uns vorgenommen, auf 72 zu gehen. In diesem Jahr hatten wir einen kleinen Rückgang gegenüber dem Vorjahr, vor allen Dingen getrieben durch 2 große Einheiten, Deutschland und Allianz Partners. Viele andere Märkte haben sich sehr, sehr positiv entwickelt, übrigens auch wie die Zentrale der Allianz, die Allianz SE. Dort ist die Mitarbeiterzufriedenheit gestiegen, und zwar um einen Punkt auf 69. Jetzt ist wichtig zu verstehen, dass das Antreiben unserer Finanzkennzahlen getrieben ist durch eine Verbesserung des Kerngeschäfts in allen Geschäftssegmenten, sowohl in der Sachversicherung als auch in der Lebens- und Krankenversicherung als auch im Asset Management hatten wir uns überall anspruchsvolle Ziele gegeben, die wir systematisch nachgehalten und verfolgt haben. Sie sehen auf der Seite 3 die verschiedenen Komponenten, ob es die kombinierte Schadenkostenquote ist, der Produktmix in der Lebenskrankenversicherung, die neue Geschäftsmarge oder auch das Volumen an sogenannten alternativen Kapitalanlagen. Da hatten wir uns 110 Milliarden vorgenommen, sind mittlerweile bei 127. Oder auch ein Ausdruck für die Risikotragfähigkeit der Allianz, nämlich die sogenannte Zinssensitivität in unserer Solvenz, die wir weiter reduzieren wollten. Entlang aller Dimensionen werden wir entweder unsere Ziele übertreffen oder sie zu erreichen. Und deswegen ist das Management-Team sehr zufrieden und guckt mit Motivation in die nächsten 3 Jahre. Es gibt aber auch, das werden wir gleich noch besprechen, natürlich das eine oder andere zu tun, man schafft nie alles. Die Seite 4 gibt Ihnen einen Überblick über einen sehr wichtigen Zusammenhang, der uns zurückführt auf die Passion, die wir alle im Vorstand teilen, nämlich dass Geschäftserfolg eine Funktion ist von Kundenloyalität. Und Sie sehen das eben auf diesen Zahlen. Wir haben hier 16, 17 und 18 aufgeschrieben. Also 55% war es schon in 2016, 60% in 17 und jetzt bei 71 beziehungsweise hoffentlich 72 zum Jahresende. Und diesen Weg werden wir fortsetzen. Das haben wir kombiniert mit einer Verbesserung unserer Produktivität. Insbesondere in diesem Jahre kommt die nachhaltigen Investitionen in vor allen Dingen in die IT von 3,5 Milliarden Euro pro Jahr übersetzt sich jetzt in Produktivitätsgewinne. Und, das ist auch sehr wichtig, zufriedene Kundinnen und Kunden und eine höhere Produktivität übersetzen sich auch in höheres Wachstum. Und diese 3 Elemente sind für uns alle im Zielfokus. Und das hat dazu geführt, dass die Allianz über die Jahre ihre Marktkapitalisierung und den die Aktionärsrendite systematisch stärker steigern konnte, als es der Wettbewerb konnte in unserer Industrie. Die Seite 5 verdeutlicht das sehr schön. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Und wir wollen eben konsistent unsere Strategie fortführen und jetzt nicht ständig ein neues Ferkel durchs Dorf treiben, sondern die Idee ist wirklich aufbauend auf den Fundamenten, die wir uns geschaffen haben in den letzten Jahren. Das war nicht nur 15 bis 18, sondern schon sicherlich schon vorher. Das fortsetzen. Vielleicht nochmal auf die Seite 6 zur Erinnerung. Wir haben angefangen 15 durchaus mit der einen oder anderen Herausforderung. Wir haben damals einen signifikanten Outflow gehabt an verwalteten Vermögensmitteln bei PIMCO. Das haben wir Anfang 16 gedreht, beziehungsweise die Kollegen bei PIMCO haben das gemacht. Mit einem Führungswechsel verbunden in 17 dann das erfolgreichste Jahr nach Nettomittelzuflüssen in der Geschichte von PIMCO gehabt. Mehr als 145 Milliarden Euro. Aber auch Allianz Global Investor hat sich ganz hervorragend entwickelt. Die Kolleginnen und Kollegen mussten ja mehrere sehr heterogene Asset Management Firmen zusammenführen und haben sowohl was das Thema Profitabilitätswachstum als auch Investment Performance angeht einen wirklich tollen Job gemacht. Das heißt, wir sind jetzt stark wettbewerbsfähig im Asset Management. In der Leben- und Krankenversicherung haben wir den Umbau stark beschleunigt und sind heute überhalb unseren Zielen, was den Umbau angeht. In den nächsten Jahren werden sich die neuen, stärker kapitaleffizienten Produkte, die auch mehr Upside bieten für unsere Kunden, durch unseren Bestand durcharbeiten und immer stärkeren Einfluss haben auf das Thema Kapitalbildung und Wachstum. Das heißt, auch die Lebensversicherung ist jetzt so aufgestellt, dass sie in Zukunft wachsen kann. Und unser Wertkern historisch, die Sachversicherung, wollten wir profitabel machen und auf eine Schadenkostenquote kommen von 94%, und wir wollten stärker wachsen als in der Vergangenheit. Ein Teil der geringen Wachstumserwartungen waren 2015 insbesondere ausgedrückt im Hinblick auf das Thema Sachversicherung, nämlich schöne Marge, aber schrumpfen. Und auch das wollten wir überwinden, und wie Sie in unseren Zahlen sehen können, haben wir die ersten Grundlagen dafür gelegt. So, wie geht es jetzt weiter, meine Damen und Herren? Auf der Seite 8 haben wir versucht, das konzeptionell zusammenzufassen, und wir bringen Ihnen gleich einige der praktischen Beispiele, die erläutern, wie wir das tun wollen. Im Wesentlichen waren die Ziele der letzten 3 Jahre, die Grundlagen zu legen, um die Renewal Agenda in eine Position zu bringen, die sagt, auf der Kundenseite bewegen wir uns an die Marktspitze der traditionellen Anbieter. Da muss man sicherlich die Frage stellen, wie schließen wir die Lücke zu anderen Industriebereichen, wo die Kundenzufriedenheit noch höher ist. Hier bringen wir digitale Technologien in unsere Kernprozesse, bringen das Thema technische Exzellenz weiter nach vorne, übersetzen das in Wachstum und verändern die Kultur. Das heißt, wie machen wir das jetzt für die nächsten 3 Jahre? Es gibt 3 Überschriften und Ziele, die wir verfolgen. Das erste ist, wir haben nach viel Arbeit festgestellt, dass die Leistungsreserven innerhalb der Allianz auch nach 3 sehr, sehr guten Jahren noch lange nicht ausgeschöpft sind. Wir möchten vor allen Dingen das Thema Produktivität adressieren, die nicht eine Frage ist von Kostensenkungsprogrammen, sondern einer Neugestaltung unserer Produkte und Prozesse, um für Kunden und Mitarbeiter das Leben einfacher zu machen, die Fehlerhäufigkeit zu reduzieren und vor allen Dingen es zu schaffen, und das ist der zweite Punkt, dass wir Skalenvorteile in unserem Geschäftsmodell heben können. Das betrifft den Teil Transformation. Nachdem wir jetzt die Grundlage auf der Technologieseite gelegt haben in den letzten Jahren, möchten wir Skalierbarkeit erreichen durch das sogenannte Allianz Customer Model. Das wird Herr de la Sota gleich nochmal erklären. Es geht darum, Synergien zu heben durch die Angleichung von Produktelementen und es zu schaffen, dass wir harmonisieren und nicht zentralisieren. Das wird häufig missverstanden. Im Gegenteil, eine stärkere Harmonisierung, meine Damen und Herren, wird zu mehr Dezentralisierung von Verantwortung führen über Zeit. Und der letzte Teil, der sehr wichtig ist, wir wollen die Kapitalallokation in der Hinsicht präzisieren, dass wir Geschäften mehr Kapital geben, wo mehr Marge und mehr Wachstum möglich ist und sicherstellen, dass wir das Kapital dort einsetzen, wo wir die entsprechenden Chancen haben, unsere Marktanteile auszubauen. Das ist die Grundidee und auf den Folgenseiten gibt es dazu einige Beispiele. Ich gehe jetzt mal auf die Seite 9, um ein, zwei Elemente herauszunehmen. Das erste Thema bezieht sich auf die Frage der Inzentivierung und der Fähigkeitenausstattung der Organisation. Wir sind mittlerweile, haben wir 30% unserer Mitarbeiter auf LinkedIn Learning. Ich glaube, damit sind wir in Deutschland das mit Abstand führende Unternehmen in der Mobilisierung dieser Lernplattformen. Und mehr als 60% aller genutzten Programme zahlen ein auf die Umsetzung unserer Neuerungsagenda. Also damit ist es uns gelungen, viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte in eine neue Lernwelt zu bringen. Das kommt uns sehr zugute, denn wir möchten als Anspruch haben, tatsächlich in unserer Industrie die Besten sein und nicht nur den Marktdurchschnitt schlagen oder den Jahresplan, den wir uns selber gegeben haben. Das zweite Thema ist, wir wissen von unseren Kundinnen und Kunden, dass wir uns erheblich verbessert haben in den letzten Jahren. Aber eine Sache, die immer noch offen ist, ist die Verständlichkeit und das intuitive Umgehen mit unseren Produkten und unseren Dienstleistungen. Und dazu gehört es auch, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einfachen Produkten leichter in der Lage sind, unsere Kunden zu bedienen. Das sind mal zwei Beispiele an Themen, an denen wir noch erheblich hier Fortschritte in den nächsten Jahren machen müssen. Sie selber haben ja beobachten können, zum Beispiel in Kernmarkt Deutschland, dass wir im letzten Jahr das ein oder andere Problem mit der Umstellung der IT hatten. Das darf in Zukunft so natürlich nicht mehr vorkommen. Die Seite 10 fasst das Ganze zusammen. Simpel, digital und skalierbar sollen unsere Geschäftsmodelle werden. Dabei ist es wichtig, weniger und intuitivere Produkte und Prozesse zu haben und vor allen Dingen keine negativen Überraschungen, sprich, wenn wir etwas versprechen, muss es auch geliefert werden. Das gilt eben zum Beispiel auch für Stabilität in den Operations. Digital heißt eben nicht die Ersetzung des Menschen durch einen Roboter, sondern eine bessere analytische Basis, die wir unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern zur Verfügung stellen wollen, um unseren Kunden noch zielgerichtet Produkte und Dienstleistungen vermitteln zu können und Produktprozesse zu haben, die nicht von Alt-IT zurückgehalten werden. Das ist ein ganz wichtiges Thema, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. In den nächsten 3 Jahren muss es uns gelingen, unsere alte IT-Systeme, die noch auf der modernen Plattform laufen, systematisch abzuschalten und damit auch Komplexitätskosten zu bewältigen. Es zahlt übrigens auch ein, meine Damen und Herren, auf das Thema IT-Sicherheit. Wenn es uns dann gelingt, mit ACM unsere Produkte und Prozesse zu harmonisieren, werden diese skalierbar. Herr de la Sota hat heute darüber gesprochen, und auch unser Kollege aus Osteuropa hat schön beschrieben, wie wir über Länder hinweg sowohl Kosten als auch Synergien heben können. Petros Papanikolaou hat das seit 3 Jahren ganz hervorragend gemacht. Und es zeigt auch, dass die Allianz nicht nur in der Lage sein muss, in großen Märkten Komplexität zu beherrschen, sondern auch in Regionen, wo wir in einer Vielzahl von kleinen Ländern unterwegs sind, den Wettbewerbsvorteil der Allianz zu unseren Kundinnen und Kunden zu bringen. Sodass Sie auf Seite 11, und das ist schon die Zusammenfassung, nachdem es uns gelungen ist, ein globales Asset-Management-Segment erfolgreich zu etablieren und auch die Krisen zu überwinden, mit der Allianz Investment Management eine ganz hervorragende Plattform zu bauen, die eben nicht nur Kapitalanlagen verwaltet, sondern auch neue Asset-Klassen erschließt, wie Alternatives, und mit unseren Global Lines wie Allianz Global Specialties oder Kredit global unterwegs zu sein, sondern wir möchten das gerne auch übertragen auf unser Privatkunden- und Gewerbegeschäft über vereinfachte Produkte, Prozesse und eine globale IT. Zum Abschluss würde ich Ihnen gerne mal ein paar Zahlen geben, denn wenn man immer hört über die IT und es rumpelt, dann kann man manchmal nicht verstehen, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Wir haben sind drei Themen angegangen in den letzten Jahren. Wir haben einmal das Thema Allianz Global Network etabliert. Was heißt das eigentlich? Wir haben in 1528 Allianz-Standorten ein einheitliches globales Netzwerk eingeführt. 1528 Standorten, und das geht natürlich nicht über signifikante Veränderungen. Wir haben im Rahmen des sogenannten Data Center Migration 21.000 Server bewegt aus 140 Datencentern in 6 Datencentern und bauen schrittweise unsere private Cloud aus. Wir haben 82.000 sogenannte Virtual Arbeitsplätze migriert im Rahmen des sogenannten Allianz AVC, um sicherzustellen, dass wir nicht nur virtuell arbeiten können, sondern auch sichere Daten haben und unsere 6 globalen Datacenter so verbinden, dass unsere Daten und die Daten unserer Kundinnen und Kunden sicher sind. Und wir arbeiten mittlerweile in Europa mit 20 Implementierungen von ABS in 8 Ländern und 75% unserer Umsätze in Europa befinden sich schon auf dem Allianz Business System. Nur damit Sie mal eine Vorstellung haben dessen, was operativ in den letzten Jahren geleistet wurde, dass das natürlich ruppelt und schaukelt, ist richtig. Es darf natürlich nicht als Entschuldigung dienen für Instabilität an der Schnittstelle zum Kunden, und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen darunter nicht leiden. Aber Sie kriegen vielleicht dadurch einen Eindruck über die Massivität des Umbaus, den wir jetzt bewältigt haben und auf den wir aufbauen wollen. Damit würde ich übergehen an meinen Kollegen Ivan de la Sota, der Sie durchführt durch die Elemente des Allianz Customer Modells. Dankeschön.
Danke, guten Tag. Ich bin jetzt auf Seite 13. Es geht darum, im Konzern die Einfachheit zu verbreiten, Einfachheit und Simplizität zu vereinfachen, zu verbreiten und skalierbar zu machen. Heute werden wir uns hauptsächlich mit 2 Projekten befassen, die daraufhin abzielen. Das Allianz Customer Model, wir wollen das Kerngeschäft tiefgreifend transformieren, das Geschäft, was wir mit den Vermittlern haben, das Geschäft, wo unsere Hauptgewinne sind. Und zusätzlich wollen wir natürlich auch neue Geschäftsmodelle, zukunftsorientierte neue Geschäftsmodelle, digitale Modelle aufbauen und das skalierbar machen. Und das europäische Direktplayer ist oder Plattform ist einer dieser Beispiele. Die Allianz wird zunehmend oder hauptsächlich über Modelle arbeiten, Modelle, die repliziert werden und die von sämtlichen Gesellschaften aufgenommen werden müssen. Damit wollen wir bewirken, dass das Beste, das wir bereit sind zu produzieren, insbesondere Produkte, Prozesse, Werkzeuge, dass das Beste von der Allianz allen zur Verfügung steht. Ich bin jetzt auf der Seite 14. Wir haben eine Studie gemacht, eine kleine Studie in Deutschland, und haben online bestimmten Leuten gefragt, was stört sie besonders über Versicherung. Und gut, in diesem Wordcloud, die Größe der Wörter beschreibt, wie oft die in den Antworten zum Vorschein kamen. Preis ist natürlich da, ist keine Überraschung. Wir sind in einer preissensitiven Segment. Komplexität, wir sind froh, dass es erscheint, weil es unsere Theorie bestätigt. Aber ich sage mal, nicht Überraschung, aber das wirkliche neue Insight, was wir bekommen haben, ist, dass abgelehnte Schäden ganz groß auf dieser Liste erscheinen. Und das macht auch Sinn. Es gibt zu viele Schäden, die wir ablehnen. Es mag auch sein, dass diese Schäden von der technischen Seite her richtig abgelehnt werden, weil der Kunde diese Garantien im Produkt nicht angezeigt hat und damit nicht gepreist worden sind, hat er dafür auch nicht bezahlt, und ist es auch wichtig, dass nicht bezahlt werden, technisch. Sagen Sie mal aber einem Kunden, der 10 Jahre keinen Schaden gehabt hat, der seine Versicherung ganz regelmäßig bezahlt hat, dass ein Schaden nicht abgedeckt ist. Der erinnert sich auf keinen Fall, wo er seine Kreuze angezeigt hat. Das müssen wir ändern. Es geht nämlich um Kundenperzeption, und das ist ein Wissen, was wir unbedingt in unsere Art, die Produkte zu entwickeln, übertragen wollen. Seite 15, hier ist vorgestellt das Allianz Customer Model. Wir sind heute in einer Welt, wo unsere Geschäfte ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Die Geschäfte haben unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Produkte, die eine unterschiedliche Orientierung haben, viel zu viele Produkte, weil die alten Bestände nicht auf die neuen Bestände übertragen werden. Und das ist eine schwer aus dieser Landschaft großen Effekte und Reusability auf bestimmten Aktiva oder Produkte für die Gruppe zu gewinnen. Die neue Welt soll anders ausschauen, also das sehen wir auf der rechten Seite. Die Gesellschaften sollen nach denselben Prinzipien arbeiten, nach demselben Geschäftsmodell arbeiten. Und wenn wir über Geschäftsmodell sprechen, meinen wir die Produkte, die von der Struktur aus genauso sein sollen. Wir meinen aber auch die gesamten Abläufe, wir meinen die gesamten Customer Journeys, meinen auch Werkzeuge und sogar eine gemeinsame IT-Plattform. In einer solchen Welt wären natürlich auch die Datenstrukturen gleich, was unheimliche Vorteile hätte hinsichtlich der neuen Kapazitäten über Data Analytics sehr wertvolle Informationen zu entnehmen, um den Kunden besser zu bedienen und effizientere Prozesse zu haben. Ich bin jetzt auf Seite 16 und dieses Schaubild zeigt ganz deutlich, was für Folgen die Komplexität hat. Das ist das spanische Beispiel und in dem Beispiel ist da eigentlich beispielhaft. In Spanien gibt es nur 3% der Produkte, die älter sind als 2 Generationen. Und diese alten Produkte verursachen fast 20% der IT-Kosten. Damit wird ganz eindeutig, wie dieses Bild ist, was für eine Komplexität und was für Kosten mit alten Produkten verbunden sind. Nun ist es mal so, dass in vielen Gesellschaften diese Zahl von 3% 3 oder 30 oder sogar 40 oder 50 sein kann. Und das wollen wir ändern. Das ist eine Grundvoraussetzung, um Einfachheit im Konzern zu verbreiten. Natürlich hat das alles, und ich bin jetzt auf Seite 17, eine Wirkung auf, wie wir die Produkte gestalten wollen. Im Allgemeinen wollen wir die Produkte demystifizieren, weil Produkte kann man sowieso kopieren. Und es geht nicht um Produkte, sondern es geht um Dienstleistungen. Es geht um den Kunden wirklich richtig zu bedienen, schnell, effizient und dass die Schäden gedeckt werden. Damit sollen die Produkte vom Design her einfach sein. Nicht nur einfach reicht nicht in der heutigen Online-Welt. Die müssen intuitiv sein, sonst wandert der Kunde nach wenigen Sekunden, wenn es nicht direkt intuitiv ist, zum nächsten Angebot. Und umfangreich sollen die sein. Mit umfangreich meine ich, dass die Grunddeckungen aufgestellt werden müssen, dass die Mehrheit der Schäden abgedeckt werden müssen. Das haben wir von unserer Marktforschung gelernt. Wir wollen die Produkte jetzt strukturmäßig als Pakete oder Module veranstalten, wenige Pakete oder Module mit vorgedruckten Garantien und das einfachste Paket, das Paket Basic, soll umfangreich genug sein, dass der Kunde ausreichend abgedeckt ist und dass keine Surprises entstehen und dass die Schäden wirklich gezahlt werden. Zusätzlich sollen natürlich die Produkte mobil sein, entsprechend den Lebensgewohnheiten der neuen Kunden. Auch im Übrigen auch Vermittler. Die Vermittler sollen in der Lage sein, mobil über iPads sämtliche Produkte und sämtliche Funktionalitäten an den Kunden heranzubringen, und zwar vor Ort. Data-driven muss auch eine Selbstverständlichkeit werden. Wir müssen die Daten, die wir haben, und zusätzliche neue Daten und Behavioral Data über die Kunden konsequent verarbeiten und bessere Leistungen uns besser auf die Kundenwünsche antizipieren und wie gesagt auch auf unsere Prozesse neu gestalten, innovativ gestalten und effizient zu gestalten. Ohne Logik, eine Logik ist sehr wichtig, das ist die Grundidee von dem Master Product und mit dem Master Produkt meinen wir genau das, dass alle Produkte genauso gestaltet werden, von der Struktur, von den Abläufen, von den Screens. Wir arbeiten mit einem Musterprodukt und sämtliche Produkte sind dann gleich. Das führt zur hohen Parametrisierung der Produkte. Innerhalb eines Unternehmens können die Produkte dieser Pattern dann benutzt werden, um andere Produkte zu machen. Und dann bewegen wir uns auch über Unternehmen hinweg, dass dieselbe Struktur dazu führt, dass wir letzten Endes globale Produkte über die Allianz verbreiten können. Ich gehe jetzt auf Seite 18 über und eigentlich könnte man sagen, dass es alles eine Debatte ist, die zu nichts führt. Wir haben nämlich bei der Allianz schon seit anderthalb Jahren festgestellt, dass Produkte sowieso gleich sind. Und mit dem CEO von Deutschland, Klaus-Peter Röhler, und ich haben das Glück gehabt, weil es eine schöne Herausforderung war, das Projekt Produktharmonisierung innerhalb der Allianz zu führen, und haben das so angegangen, dass wir eine Diagnose, Punkt 1, eine Diagnose gemacht haben lassen. Die Experten haben die gemacht und festgestellt, dass in den Produkten Hausrat, Kraft und SME die Produkte weitgehend, also über 90% im Motor und SME weit über 90% schon gleich sind. Produkte sind gleich. Wir bemühen uns aber, die unterschiedlich darzustellen. Und das hat irrsinnige Folgen für die Allianz, weil die Implementierung natürlich viel einfacher ist. Wir haben auch gleichzeitig die technische Lösung gefunden, um dieselbe Produkttaxonomie innerhalb der Allianz zu implementieren. Produkte innerhalb der Allianz werden aus denselben Bausteinen gemacht. Das geht über die Allianz Product Library. Das hat irrsinnige Vorteile, dass sämtliche Garantien genauso definiert werden über die ganze Welt, Allianzfeld. Und das ist auch die Grundvoraussetzung wieder, dass wir globale Produkte über die Allianz verbreiten können. Ich springe jetzt, Seite 19, wir sprechen jetzt über den Allianz European Direct Platform. Das ist ein sehr spannendes Projekt. Es geht um Skaleneffekte über Innovation zu erzielen. Wir glauben, dass da eine unheimliche Opportunität besteht. Niemand hat die globale Opportunität bislang von der Gebrauch machen können. Es geht darum, dass Kunden sehr nahe an dem Abschluss online sind und diese aber die Versicherung dann wieder auf der normalen Welt, auf der physischen Welt abschließen. Und wir wollen diese Opportunität wahrnehmen. Das wird auf Seite 20 gezeigt. Eigentlich ist es schwer zu verstehen, dass wir als Kunden heute bereits alle digital sind. Wir machen Banking digital. Wir verbringen 3,5 Stunden am Telefon und sind vollkommen digital. Wir sind vielleicht nicht digital, wenn wir Brot kaufen gehen, aber gut, bei der Versicherung gibt es im Prinzip keine Gründe dafür, dass wir nicht digital sein sollten. Und da wollen wir jetzt dem Ganzen nachgehen und alles so vereinfachen und so gestalten, dass wir diese Opportunität global Gebrauch machen. Unser Projekt soll global sein und soll disruptiv sein. Wir fangen mit 4 Ländern an und wir wollen dann das erweitern auf weitere Länder und auf weitere Produkte. Auf der linken Seite sehen Sie die Grundprinzipien. Vielleicht ganz wichtig, ein paar Grundprinzipien ins Detail zu gehen. One Brand. Wir werden uns auf eins unserer größten Assets aufstützen und aufbauen. Die Gesellschaft wird eine Allianzbrand haben, Allianz Direct. Und damit wollen wir bewirken, dass wir direkt den Pull-Effekt und die Kunden an uns direkt in der Online-Welt kommen und nicht über Online-Intermediation. Eine Plattform, ein Produkt und ein Steering, das gehört auch zum Modell, was bewirken soll, dass wir das Projekt mit hoher Flexibilität und Agilität skalierbar machen können. Seite 22, die Ambition ist jetzt nur eine Indikation, das ist mittelfristig angelegt. Wenn wir das richtig kriegen, den Anschluss an den Kunden zu bekommen, reden wir nicht mehr über Wachstumsraten, sondern über Faktoren, weil das Geschäft wirklich das Potenzial sehr hoch ist. Wir wollen, wie Herr Bethe schon bereits gesagt hat, be the best, die Besten am Markt gewinnen. Und da wollen wir ganz gezielte operative KPIs festlegen. Und diese KPIs sollen ambitioniert sein. Und dies werden top-down aufgestellt. Und wir werden uns alle darauf hinarbeiten, diese zu schaffen. Hier sehen wir zum Beispiel, dass die abgelehnten Schäden, dass wir ein Ziel haben von unter 1%. Das ist die neue Welt der Allianz, ACM, Allianz Customer Model und European Direct Player. Beide zusammen sollen die neue Allianz definieren. Es geht, wie gesagt, Simplizität skalierbar zu machen. Und darauf aufbauen wollen wir unsere Welt bei der Allianz transformieren. Und wir wollen disruptiv sein, um unser Erfolg, unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Margen nicht nur zu erhalten, sondern möglicherweise sogar zu verbessern.
Hey, guten Tag auch aus meiner Seite und wir kommen jetzt zum Thema Kapitalmanagement und wir können auf Seite 24 gehen. Die Überschrift ist Disziplin generiert Optionalität und das ist klar, die starke operative Performance der Gruppe führt zu einer sehr guten Kapitalausstattung und auch Liquiditätssituation. Und diese Kapitalausstattung und Liquiditätssituation können wir für organisches Wachstum nutzen. Aber wie wir auch alle wissen, wir generieren mehr Kapital und Liquidität, als was wir durch internes Wachstum konsumieren können. Dann bleiben noch zwei Optionen übrig. Einmal ist externes Wachstum durch M&A. Und einmal ist noch Buyback. Und die Entscheidung zwischen den zwei Optionen ist aus meiner Sicht ganz emotionslos. Wir werden einfach sehen, welche Option bringt mehr Wertsteigerung und das ist auch die Option, die wir nehmen werden. Wichtiger aber ist, dass wir diese Optionalität und Flexibilität haben und wie wir alle wissen, Optionalität hat einen Wert per se. Und mit dem würde ich auf Seite 25 gehen, wo wir zeigen, was wir in den letzten Jahren bezüglich Portfolio Management gemacht haben. Wie Sie sehen, haben wir in den letzten 3 Jahren konsequent durch kleine und mittlere Akquisitionen unsere Footprint erweitert. Wir haben gleichzeitig auch an Portfolio Optimierung gearbeitet. Der Betrag von 1 Milliarde von Portfolio Optimierung mag klein aussehen. Aber ich kann auch eine andere Perspektive anbieten. Wenn wir die Veräußerung von Korea gemacht haben, ist unsere Solvenzquote um 9% nach oben gegangen. Das entspricht mehr oder weniger 3 Milliarden Eigenmittel. So kann man auch die Zahlen so interpretieren und ich glaube, das ist echt ein gutes Ergebnis. Wir werden klarerweise weiterhin in der Zukunft an Portfoliooptimierung arbeiten, sowohl im Sinne von weiterhin die Footprint erweitern, und wenn wir die Gelegenheit haben, werden wir auch versuchen, underperforming Segmenten oder Books zu veräußern. Aber Seite 26 komme ich zu letzter Punkt bezüglich Kapitalmanagement. Die Solvenzquote liegt bei 229%. Wir haben eine gute Kapitalausstattung, ich würde sagen eine sehr gute Kapitalausstattung. Das positioniert uns sehr gut für die Zukunft in schwierige Zeiten, weil man kann nicht ausschließen, dass wir auch in der Zukunft schwierige Finanzmarktbedingungen haben werden. Es gibt uns Nachhaltigkeit und in guten Zeiten gibt uns Optionalität und Flexibilität. Wenn wir dann die Entwicklung der Kapitalisierung über die letzten Jahre angucken, zusammen mit den Cash Remittance von 16 Milliarden Euro ergibt sich wirklich ein sehr gutes Bild. Aus meiner Sicht sprechen die Zahlen für sich selbst und da brauche ich auch keine weiteren Kommentare zu machen. Und mit dem würde ich das Wort zurück an Herrn Peter geben.
Ja, danke, liebe Kollegen. Es geht jetzt noch einmal ein auf die Seite 28 und die Seite 29, wo wir die verschiedenen Ziele, die wir uns als Vorstand und Organisation geben möchten, nochmal zusammengefasst haben über Ergebniswachstum, Profitabilität, Kapitalkraft, aber auch das Thema weiterer Ausbau von Kunden, Weiterempfehlungsbereitschaft und des Commitments unserer Mitarbeiter. Daran wird sich nichts ändern. Von den Zahlen, die wir uns geben, ist ganz besonders hervorzuheben, dass im Unterschied zu den letzten Jahren, wo wir im Wesentlichen ja noch einiges zum Thema Turnarounds zu tun hatten, wie bei PIMCO oder den Umbau des Lebensversicherungsgeschäfts, wir trauen uns mehr organisches Wachstum zu, faktisch eine Verdopplung des organischen Wachstums auf 4% oder mehr. Und es ist ganz wichtig, dabei zu verstehen, dass darüber hinaus die Möglichkeit besteht, durch die andere Verwendung von überschüssigem Eigenkapital, entweder durch anorganisches Wachstum, sprich Akquisitionen, in der Art und Weise, wie wir sie übrigens bisher gemacht haben, oder durch weitere Kapitalmaßnahmen das Ergebniswachstum pro Aktie weit über 5% hinaus zu steigern. Und die Themen Profitabilität und Kapitalkraft sind ähnlich stark belegt. Jetzt kann sich der ein oder andere fragen, warum sind wir eigentlich nicht aggressiver? Wir geben unsere Kraft in der Bilanz und in den Ertrag vom Raum geben wir uns nicht höhere Ziele. Wichtig ist, wir haben in den letzten Jahren Vertrauen in den Markt aufgebaut, dass die Allianz das, was sie verspricht, auch liefert. Und meine Damen und Herren, bewegen uns jetzt in einer Welt, die erheblich gefährlicher wird als die letzten Jahre. Der Aktienmarkt hat sich sehr stark nach unten bewegt in den letzten Wochen und Monaten, ist erheblich volatiler. Sie sehen das auch gerade an den großen Technologiewerten, was sich dort verschiebt. Asien und auch China, die Kapitalkorrektur, die steigende Anzahl von Naturkatastrophen, nicht nur in 2017, sondern auch in 2018. Und wir wollen nichts versprechen, was wir nicht wirklich halten können. Das heißt, anders formuliert, auch wenn die Welt schwieriger wird, wollen wir Dinge versprechen, die wir auch halten können und dann nicht sagen, ups, da ist was Schlimmes passiert, deswegen kriegen wir das nicht hin. Das ist die Geisteshaltung der Allianz, mit der sind wir in den letzten 3 Jahren und auch lange davor gut gefahren. Was wir aber trotzdem erreichen wollen, meine Damen und Herren, ist die Seite 29. Nachdem wir in den letzten Jahren uns die Frage gestellt haben, warum haben große Konglomerate, große Unternehmen eigentlich einen Discount am Kapitalmarkt und diesen Discount beseitigt haben in den letzten Jahren über Verbesserung von Profitabilität und Verbesserung des Kapitalmanagement und aufbauend auf einer starken Bilanz, die wir alle zusammen in den letzten Jahren unter der Führung von Herrn Diekmann erreicht hatten, nach 3 schwierigen Finanzmarktkrisen, möchten wir jetzt über die Stärkung des organischen Wachstums und eine systematische Verbesserung von Produktivität, Skalierung und vor allen Dingen Simplifizierung unserer Produkt- und Prozesswelt eine Prämie in der Bewertung der Allianz erreichen. Das ist der Anspruch und das ist das Ziel. Und jetzt freuen wir uns auf Ihre Fragen.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, falls Sie nun eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrem Telefon. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Noch einmal zur Erinnerung, für Fragen drücken Sie bitte Stern 1. Und wir nehmen nun unsere erste Frage von Michael Fleming von der Börsenzeitung.
Ja, guten Tag, hier ist Michael Fleming von der Börsenzeitung. 3 Fragen hätte ich zum Wachstum, zu den Investitionen und dann zur Allianz direkt. Erstens zum Wachstum. Herr Bäte, Sie hatten gesagt, jene Geschäfte sollten mehr Kapital erhalten, die Chancen hätten, ihre Marktanteile auszubauen. Welche Geschäfte konkret sind denn das? Und zweitens vermisse ich auch ein explizites Wachstumsziel. Das ist vielleicht implizit in dem Gewinn pro Aktie enthalten, aber ich weiß nicht, ob diese 4% plus organisches Wachstum dort auch dem Umsatzwachstum, den angepeilten, entsprechen. Die zweite Frage, so eine Transformation kostet ja Geld. Es muss relativ viel Geld sein, weil die Produktivitätsvorschritte nur teilweise auf das Gewinnwachstum durchzuschlagen scheinen. Daher die Frage, was kostet das alles eigentlich? Und die dritte Frage zu Allianz direkt. Wie wird dort die Preisgestaltung sein? Ist es, zahlen die Kunden da die gleichen Preise wie bei der Allianz oder wird differenziert? und vielleicht auch, wie kommt man auf eine Kostenquote von 12%? Was sind da die wesentlichen Hebel? Dankeschön.
Ja, Herr Flemig, ich würde es mal so machen, dass die Kollegen und ich abwechselnd darauf antworten. Ich fange mit dem ersten Teil mal an. Jawohl, wir wollen sowohl Marktanteile, sprich Umsatz, als auch Marge wachsen. Und das ist nach Ländern sehr unterschiedlich. Trotzdem ist der Anspruch, nicht nur Marge zu verbessern, sondern vor allen Dingen zu wachsen. Das ist aber in den unterschiedlichen Segmenten unterschiedlich ausgeprägt. Beispiel Asset Management, da haben wir eine führende Marge erreicht. Jetzt geht es im Wesentlichen um das Thema Umsatzwachstum, übrigens nicht Assets Under Management Wachstum, weil es sehr viel unprofitables Volumensgeschäft geht. Und das ist auch ganz klar verankert in den Zielen. Herr Tarzeriol hat in der Präsentation darauf hingewiesen, er kann vielleicht gleich noch mal was zu sagen. 5% Wachstum wollen wir da erreichen, im Wesentlichen über verschiedene Ausbau von Geschäften. Es gibt aber auch Geschäfte, wo wir primär auf Marge gucken, weil wir sagen, die Profitabilität ist unzureichend. Deswegen hilft es jetzt wirklich nicht, eine durchschnittlichere Temperatur des Krankenhauses zu machen. Was für Sie vielleicht aber wichtig ist, ist, dass jede Führungskraft bei uns, die eine signifikante Einheit führt, hat sowohl als ein Margen- als auch ein Wachstumsziel. Das heißt, die alte Welt, dass man einen Plan verhandeln konnte, der sagt, ich gebe dir im nächsten Jahr das Gleiche wie in diesem Jahr, weil die Welt so schwierig ist, das gibt es nicht mehr. Die Frage, was die richtige Balance zwischen Marge versus Wachstum ist, finden wir im Einzelfall. Die Frage zu den Kosten, wir investieren natürlich vor allen Dingen in zwei Arten. Das eine ist über die Verwendung von Technologie, der Einsatz. Die Allianz gibt ja in Summe 3,5 Milliarden aus 3,6 to be precise, wie man so schön sagt, inklusive Asset Management. Und da brauchen wir erhebliche Produktivitätsgewinne. Trotzdem geben wir wahrscheinlich 40-50% mehr aus als die meisten unserer Wettbewerber. Also da liegt ein Kern, das haben wir in den letzten Jahren schon gemacht und jetzt müssen wir den Nutzen daraus ziehen. Und das zweite Thema ist das Thema Ausbaumarke. In den nächsten Jahren wollen wir es erreichen, dass der Mix zwischen Provisionen und der Art und Weise, wie wir Kunden attrahieren, insbesondere im Internet, sich verschiebt, also ein höherer Anteil von Marketingaufwendungen, um in die Marke Allianz einzuzahlen, was auch ein sehr schöner Übergang ist zu dem Thema direkt, und ich übergebe an Herrn de la Sota.
Ja, bei der Preisgestaltung direkt wollen wir die Pricing Capacities, das ganze Know-how global aufbauen mit den besten Spezialisten, die wir aus den Ländern, die heute indirekt sind, die wir bereits haben. Wir werden auf den letzten Stand der Dinge sein, die sämtliche Daten bewerten, um die besten Preise, die besten Preiskalkulationen zu machen. Und die kommerziellen Preise werden dann lokal kalkuliert. Im Hinblick auf die unterschiedliche Produktgestaltung und Preisgestaltung mit den lokalen Märkten, wir werden vorerst in der ersten Phase bestimmt einen anderen Produkt haben im Vergleich zu den Produkten, die die lokalen Allianzgesellschaften anbieten werden. Und jede Gesellschaft wird die eigenen Preisgestaltung machen. Hinsichtlich der Kostenquote, wie wir 12% erreichen wollen, das ist zunächst einmal eine Top-Indication. Das ist ein Ziel. Heute ist Junior Lloyd bei unter 14%. Die anderen Gesellschaften liegen natürlich höher. Aber wir wollen zunächst einmal wachsen und dann wollen wir sämtliche Prozesse analysieren und Skaleneffekte. Das ist mit ein Grund, warum wir mit 4 Ländern anfangen, mögliche Skaleneffekte so bald wie möglich von denen Gebrauch zu machen.
Herzlichen Dank.
Nächste Frage bitte.
Und noch einmal kurz zur Erinnerung, für Fragen drücken Sie bitte Stern 1. Und wir nehmen nun unsere nächste Frage von Steffen Weyer von dpa AFX.
Hallo, guten Tag. Ich habe auch 3 Fragen. Die eine bezieht sich auf die Gewinne, Gewinnziele. Das EPS-Ziel 5%, also über 5% sicherliches Plus. Liegt das, ist das inklusive Aktienrückkäufen, die möglicherweise kämen, oder sind die rausgerechnet? Und beim operativen Gewinn, die Basis ist 11,1, aber Herr Tarzariol sagte, irgendwie wir können dann doch eigentlich mal von was Höherem ausgehen als den 11,1 Milliarden, eher dem oberen Bereich der Spanne. Wie greift man dann das jetzt, weil wenn wir bei 11,5 rauskämen, dann wären das ja schon 4% quasi 2018 vorweggenommen. Was heißt das für die Folgejahre? Und zur Allianz Direkt, da sind ist auf der Folie 22 eben, standen da Ziele für die Bruttoprämien, und da gibt es eine Zahl von 2017 und mittelfristig sollen es dann 3 bis 5 Milliarden werden. Auf was genau bezieht sich das, wenn es Allianz Direkt doch eigentlich noch nicht gibt in der Form? Und jetzt habe ich doch noch eine vierte Frage. Sorry, Allianz Direkt, das klingt ein bisschen, als hätten Sie jetzt quasi das parallel aufgesetzt, auch was die Kostenquote angeht, um dann zu zeigen, intern den Kollegen, die das bisher nicht wollten in den Ländern, dass das alles so irgendwie zentraler gemacht wird. Guck mal, da müsst ihr hin, sonst sind eure Tage gezählt oder so ähnlich. Kann das sein?
Giulio Terzavalli, fängt mal mit den Finanzzahlen an, und ich würde sagen, Herr Della Sota nimmt dann die.
Ja, so die erste Frage war über die Entwicklung von der Gewinn pro Aktie. So sehen wir die Gewinn, und ich beginne mit dem 11,1. Und was ich gesagt habe in der Investor-Meeting war, wenn wir von 11,1 beginnen, da kann man einfach diese Plus, es ist 4% Plus, kann man diese Plus ganz, ganz gut betonen. Falls wir von einer höheren Zahl, und Sie haben jetzt gesagt 11,5, da würde ich eher in Richtung 4% gehen. So, das sollte, ich glaube, genug Informationen geben. Ja, aber die Plus ist definitiv relevant, wenn wir mit 11,1 die Rechnung beginnen. So, da müssen Sie einfach mit diesem Plus ein bisschen arbeiten. Und dann war die Frage noch, ob Aktienrückkäufe eine Rolle spielen. Es ist so, falls wir uns komplett auf Aktienrückkäufe fokussieren würden, wäre die Steigerung in den Gewinn pro Aktie mehr als 6%. Aber wir wollen auch diese Optionalität behalten, und klarerweise, wenn wir eher in Richtung M&A uns entwickeln, in der kurzfristigen Zeit M&A schafft nicht die gleiche Wertsteigerung wie in Gewinne pro Aktie wie eine Buyback. Langfristig die Geschichte ist anders, aber in den ersten Jahren eine M&A-Transaktion kann nicht wirklich eine Buyback schlagen.
Okay, danke.
Ich nehme die direkten Fragen auf. Ich fange mit der letzten Frage an, über das parallele Aufstellen. Unser Projekt ist so aufgestellt, dass es vom Kunden ausgeht. Wir sehen da eine Opportunität am Markt, weil keiner bislang in der Lage gewesen ist, diese globale Opportunität von dem Online-Kunden wahrzunehmen. Und da wollen wir die Ersten sein. In dieser Online-Welt müssen wir natürlich hoch konkurrenzfähig sein. Und da sind die Preise, Sie wissen das, in den einzelnen Märkten hoch kompetitiv. Und um damit machen zu können, müssen wir eine sehr kompetitive Kostenquote erzielen. Unsere Absicht, und das finde ich, das haben wir so versucht zu mitteilen, beide Projekte sind sehr ausgeglichen. Wir versuchen gleichzeitig über den ACM unsere Gesellschaften, die sozusagen traditionellen Gesellschaften oder die traditionellen Modelle auch zu verstärken. Und zwar sollen wir durch die Implementierung von ACM Wachstum ankurbeln, und natürlich Wachstum führt auch zur Produktivität, und damit sollen unsere Gesellschaften anderen Modellen konkurrenzfähiger und stärker gehen. Das Angebot, das wir heute in unseren Gesellschaften machen können über die Vermittlern, ist sehr stark, ist advice-orientiert, beratungsorientiert. Und das wollen wir noch stärker machen, konkurrenzfähiger, digitaler, und unseren Agenten über ein neues Franchise-System, die einfach die Möglichkeit geben, vor Ort sämtliche Angelegenheiten um Versicherungen zu lösen und die wirklich zu verstärken.
Es war nur noch die Frage zu den 3 bis 5 Milliarden mittelfristig.
Genau.
Auf was bezieht sich das genau?
Gut, das ist jetzt eine Indikation, die nicht in die Planung der Allianz eingegangen ist. Das ist eine mittelfristige Indikation, und eine grobe Schätzung, die sowohl internes Wachstum als auch zur Möglichkeit, andere Möglichkeiten in Erwägung ziehen könnte. Das ist jetzt keine feste Planung.
Also der Ausgangspunkt, nur um Herrn de la Sota, weil es manchmal schwer zu verstehen ist, die Frage auf Deutsch, ist, wir haben ja vier Gesellschaften, Genia, Lloyd, Alsecur in Deutschland, in die Niederlande, und die haben wir heute schon, und das ist im Wesentlichen die Basis, auf die wir uns beziehen. Und die, das Wachstum bezieht sich dann darauf, relativ zu dieser Ausgangsbarge. Hilft das Ihrer Frage?
Ja, das ist verständlich. Man muss es ja irgendwie einordnen, von wo nach wo. Danke.
Ja, sorry. Das war nicht so gleich verständlich. Und das andere ist mit dem Thema, was halten wir den sogenannten traditionellen Geschäften vor? Die ist ganz interessant. Es gibt faktisch, und wir haben das immer wieder bewiesen, keine Kannibalisierung zwischen unserem Agentenkanal und den Direct Offers. Das wird immer unterstellt, dass man quasi sich selber kannibalisiert. Wir haben das rauf und runter angeguckt die letzten Jahre. Das ist auch einer der Gründe, warum wir es so machen. Das stimmt einfach nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass wir in den meisten Märkten, meine Damen und Herren, Marktanteile haben im Privatkundengeschäft, die selten größer als 15% und meistens unter 10% sind. Das heißt, wir haben 90% der Kunden heute noch nicht bei uns. Das heißt, dieses ganze Thema, man klaut dem einen Kanal Kunden, ist einfach an den Haaren herbeigezogen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich schon die Gelegenheit nutzen, ohne, wie man so schön sagt, Legacy, also Altlasten auf der IT und in der Produktion zu starten und damit zu einer schlankeren Aufstellung zu kommen, durch die Nutzung moderner Technologien, als man sie kreieren kann, wenn man mit der ganzen Vergangenheit arbeiten muss. Und das kann schon unseren existierenden Einheiten helfen, mal zu sagen, wo kann ich eigentlich hin, wenn ich die Altlasten systematisch abarbeite. Also insofern war das eine sehr gute Frage.
Und Dankeschön. Das sind dann, was sagten Sie, 18% Kostenquote? Hatte ich das eben richtig?
Also wir haben die 12, ist im, heute kann man vielleicht, wenn man 12. gar nicht springen will, auf das Ziel. Wir haben heute bei Genia Lloyd eine Kostenquote von 14%. Na, das heißt, das ist gar nicht so weit weg von wo wir heute schon stehen. Und jetzt muss man nochmal sich dazu rechnen, dass wir natürlich in der Aufbauphase den Übergang zur Allianzmarke finanzieren müssen. Das ist sehr wichtig. Das ist eine Umstellungsaufwendung. Hier bezieht sich das, wenn man so will, auf going concern, würde man auf Englisch sagen. Also im eingeschwungenen Zustand ist, glaube ich, die richtige Formulierung auf Deutsch.
Danke.
Vielen Dank.
Nächste Frage, bitte.
Vielen Dank. Wir werden nun zu den englischen Fragen übergeben. Einen Augenblick, bitte.
Oliver Reif.
Our first English question comes from Oliver Ralph of Financial Times. Please go ahead, sir. Your line is open.
Hello. I have two questions. The first is, why have you removed the top of your Solvency II target range? Is it to give yourselves more flexibility to make large acquisitions? The other question is about your intentions in China. What are you planning to do with the new holding company you set up earlier this week? Thank you.
Yeah, so this is Giulio. No, the reason why we removed the 220 is not to give us more flexibility, also because we are confirming the 13% ROE plus. The only reason why we removed the 220 is because of technical reasons. At the end of the day, the solvency ratio can go up just because credit spreads are narrowing. There is nothing changing the cash situation of the companies or the group. So from that point of view, yes, it's excess capital, but you cannot really utilize it. Also, you can have a change like is happening now in Germany in the calculation of the additional interest rate reserve. This has nothing to do with what is really happening, if you want, from a cash point of view in the short term. So all these kind of things can push the solvency ratio higher, and there is in reality cash impact. So from that point of view, we decided to remove an upper end of the range, which is, from a technical point of view, not really meaningful. So there is no hidden message about giving us more flexibility from an M&A point of view. And I'm thank you also for the question, because I really want to clarify this, and I had also some conversation with some analysts after the meeting, and there is no hidden agenda in the removal of the 220 upper end range.
Yeah, thank you, Oliver. From Oliver to Oliver, yeah, just to reconfirm, There is no desire to have any dilutive large M&A. I think we said it in the meeting. And it's very important what Giulio just said, that the ROE target anchors us massively. And this is not a normalized ROE or normalized here or normalized nothing. It's the number and has been the number. So that forces us to be disciplined. That also, by the way, explains why we, in terms of the average growth rates, because you can factor in the maximum share buys, but could have picked another number for EPS growth. We want to make sure that we remain professional in terms of forecasting in a world that is getting more and more volatile, as we have said earlier. Now to your second question in terms of China. You know, we don't want to be world champions in announcements, so we are carefully sort of building our presence over time. And it has been a big achievement for us because we've worked on it for 3 years. The idea is to now bring all of Allianz Capital capabilities into the Chinese universe. Remember, the total market share of foreign insurers in China today, 30 years after they supposedly opened the market, is 3% or less. If you subtract the market share of the local JV partner, is less than 1.5%. So factually, foreigners don't play any role. And now the leadership has decided to open. And we have held back for a long time because we said we just don't want to go into JVs where we produce a lot of revenues but not a lot of value for Allianz. Bringing Allianz capability means not just doing property casualty insurance, which we have put into, as you know, a joint venture with JD.com, which we're launching next year, in a digital way, you know, avoiding the mishaps of a traditional business model. And we are working on a few other options. Very important for us is to bring the specialty businesses like credit to scale. This is also the desire of the Chinese leadership. And for us to explore other joint ventures where we have a different negotiation power now, given that we have the holding. And last but certainly not least, to bring our strong asset management franchises into the country. And as you can imagine, PIMCO has not been ready, and correctly so, to go into a joint venture. The new holding license hopefully allows us quickly, and the hopefully is only on the quickly, to bring PIMCO into China. So that opens massive opportunities. But let's talk about them when they have materialized and not just on an announcement.
Thank you.
Our next
question, please.
As a reminder, if you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad. Our next question comes from Cynthia Xiong of Field Gibson Media. Please go ahead.
Hi, thank you for having me. I got 3 questions. The first one, Mr. Oliver Bäte, you mentioned this morning that you would spend, in the next few years, spend some time on reputational risk. What aspects of Allianz reputation are you concerned about, and how can you improve the situation? So that was question number one. Question number two, on the removal of the higher upper range of solvency ratio and lowering the target to 180% plus, how confident are you in terms of maintaining a strong solvency position? Question three, I understand that you are in the middle of implementing IFRS 17 and IFRS 9 accounting standards. Since you mentioned simplicity this morning as a main theme, is this compliance project part of your simplicity project? If so, how are you going to simplify the compliance project? Thank you very much.
Hey, maybe I start with the question. If I understood the last question, that was about IFRS 9 and 17. But first, yes, of all, this is a requirement. So from that point of view, you know, we need clearly to do the implementation. Now, we are utilizing indeed the implementation of IFRS 9 and 17 also to look at the way we run our accounting, our strategy processes. So that's for us also a project where we can really look at how we do things. And per se, this can lead also to a simplification of our finance processes and our interfaces between, you know, the different database, the actuarial database, and the calculation. So from that point of view, yes, we thought from the very beginning to use this as an opportunity for simplification. On the capital position, what is our level of confidence that we can keep a strong capital position? I would say our level of confidence is very high. And, you know, we have a tradition of very solid, strong risk management. And we are defining also the target level based on sensitivity. And we run shock scenarios based on what happened in the past, like the financial crisis. And then we also consider what could happen on natural catastrophe. So based on this scenario, we know that we have a level of capital that would be adequate even to go through a period of intense stress, both on the capital market and also from an underwriting point of view. So my response to you is we feel very, very good about the capital position, also very good about the resilience of the capital position in a crisis situation.
Now, let me managing the reputation risk. What do we mean by that? The world is changing very much in terms of sensitivity of clients. And let's take two examples, data breaches. We need to make sure that we are holding up to the highest standards in terms of data security or minimum customer value that needs to be protected, very important in many countries, not just the West, but also the East. These are two examples of things that we need to do in order to protect the franchise. I hope that answers your question.
And what steps are you going to do to maintain this reputation and protect, for example, data breaches? Do you have any detailed plans? You mentioned
of course, one way. Of course. We benchmark always, and there's various frameworks, milady, whether we call the COVID file framework, which is around data security. We have an internal concept that's called minimum value for clients that are super important to adhere to. So we want to make sure that the distribution of value creation between distributors, shareholders, and policyholders are meeting requirements that are defendable. But it's a very important subject matter that we need to really, really bear in mind. And what hasn't happened in the banking world is a stark reminder of thinking this through.
That's great. Thank you very much.
Thank you. Okay. Next question. Operator, are there more questions in the line?
Wir haben keine weiteren Fragen an dieser Stelle.
Okay, dann bedanke ich mich für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse. Herr Peter, wollen Sie abschließen?
Ja, ich würde mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken bei der Vorbereitung für den heutigen Mediencall und diesem Tag. Das war prima gemacht. Dankeschön bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören, für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. Ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken recht herzlich für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.